Einen wunderschönen Tag euch allen und herzlich willkommen zum nächsten Systrix SEO Talk. Ich begrüße euch mittlerweile zum siebten Mal oder zur siebten Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT und ich kann euch jetzt schon sagen, wir machen das nächstes Jahr weiter. Das habe ich eben schon mit den vier hier besprochen und die Termine stehen auch schon fest, die bekommt ihr zum anderen Zeitpunkt. Dieses Mal, wie ihr seht, habe ich vier Experten am Start, um eure Fragen zur aktuellen SEO-Entwicklung zu beantworten. Und ja, heute geht es vor allem um eure Fragen. Wir haben kein richtiges Haupttopic, wobei das Haupttopic KI und SEO oder AI-Overviews, KI-Modus, glaube ich, in den Fragen sich auch widerspiegelt. Aber es gibt auch tatsächlich wieder eine Frage, die nichts damit direkt zu tun hat. An der Stelle muss ich aber erst für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, das Panel vorstellen. Die waren alle schon ein paar Mal jetzt dabei und trotzdem würde ich sie nochmal, wie gesagt, für die neuen Gesichter hier vorstellen. Frei nach dem Motto Ladies First seht ihr hier die Vanessa Wurster, ihres Zeichens Geschäftsführerin der SEO-Agentur SEOcation. Sie sitzt unter anderem auch in unserem OMT-Expertenrat, den wir extra für den Summit gegründet haben. Macht bei uns aber noch andere Formate wie die Systrix Website Clinic, die übrigens im Dezember wieder stattfindet. Den Link haue ich euch später hier rein. Könnt ihr euch anmelden und vielleicht sogar eine Seite einreichen. Als nächstes den Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH. Ich sage das jetzt extra ganz, ich betone das. Da kann man zwar die falsche Schreibe nicht sehen, aber trotzdem, wer da Lust hat, jetzt den Insider zu verstehen, guckt bei Johann aufs LinkedIn-Profil zu seinem Post gestern. Den Schuh ziehe ich mir an. Wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Den wir übrigens genauso wie Vanessa nächste Woche bei der SEOCom auf der Bühne sehen können, also für diejenigen, die da sind. Dann haben wir den Markus Hövner, Geschäftsführer und Gründer der Agentur Blue Fusion, für den habe ich auch was mitgebracht, lieber Markus. Ich habe gestern auf Insta gesehen, du hast die 400. Podcast-Folge in deinem Podcast hinter dir. Ich hoffe, das war wirklich gestern. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin auch Podcaster, deswegen weiß ich, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Lieber Markus, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Und für diejenigen, die wissen wollen, welcher Podcast das ist das Search Camp. Guckt euch das an vor allem. Ja, hört euch das an. Ich höre da ja wirklich oft rein. Ganz, ganz toll. Und als letzten Panel-Teilnehmer, ich sage immer bei dir, du bist immer der Letzte, Johannes, aber last but not least, wie man so schön sagt, als Mitideengeber für dieses Format, Systrix-Gründer und Herr der Daten, wie ich immer so schön sage, Johannes Beuys. So, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben heute kein Überthema, also so richtig auserkoren, über das wir theoretisch reden wollen, nee, nicht nur theoretisch, auch praktisch reden wollen, aber wir wollen dieses Mal damit starten, wie wir es vor 3 oder 2 Monaten mal gemacht haben, dass jeder Experte mal sein Thema der letzten 4 Wochen nennt, was für ihn so vielleicht das wichtigste, bahnbrechendste, nennt's wie ihr wollt, Thema war. Auch hier, Vanessa, du hast jetzt leider, Entschuldigung, die Arschkarte, weil du die einzige Frau heute bist, Ladies First.
Funktioniert richtig gut. Das bahnbrechendste Thema der letzten Monate für mich. Wow, das ist gut. Also ich würde gerade auch gerne nochmal drüber nachdenken, bevor man jetzt irgendwas sofort raushaut. Also ich glaube, das Erste, was ich im Kopf habe, ist, glaube ich, alles, was mit AI zu tun hat. Ne? Irgendwie AI-Mode in Deutschland, generell, wie verändert sich gerade alles? Auch neben, wie verändert sich gerade alles, wie verändert sich auch unsere Arbeitsweise, so die ganze Wahrnehmung. Also ich finde das Drumherum, was da gerade im SEO passiert, fast schon spannender als das, was passiert. Also wenn ich hier so sehe, was passiert, ist unglaublich spannend und ich finde es auch richtig gut, teilweise. Aber so generell so diese Streitigkeiten rund um SEO, Geo, das ist jetzt nicht bahnbrechend, aber ich finde es total spannend, was gerade generell mit einer Branche passiert. Das ist für mich, glaube ich, so... Das ist sehr, sehr übergreifend, aber das ist für mich auf jeden Fall sehr spannend.
Also ich kann dazu vielleicht mal was sagen. Ich sehe ja gerade, zum 15.11. ist unser Call for Paper ausgelaufen und wir haben gefühlte 300 Bewerbungen gehabt und ich glaube 50 gegenüber SEO, Geo, KI. Also es ist kein Thema, das mehr brennt als das. Auch, ja, KI betrifft alle Online-Marketing-Disziplinen, glaube ich. Aber tatsächlich da draußen scheint das Thema rund um SEO das zu sein, was die meiste Aufmerksamkeit hat, was ja vielleicht auch die Daseinsberechtigung für uns heute hier ist oder für dieses Format. Markus, 400 Podcast-Folgen, du darfst als Zweiter.
Das ist nett. Also ich habe natürlich auch das Geo-Thema Was ich gerade spannend finde, es kommt ja jeden Tag irgendeine neue Nachricht, irgendeine neue Studie, irgendeine Analyse, irgendjemand hat wieder was rausgefunden, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Und die Frage ist halt, wie kriegst du das alles zusammengemodelt gerade und vor allem, was ist wirtschaftlich sinnvoll? Weil wir können uns so viel Zeugs angucken und so viel Sachen machen, aber gerade bei der Volatilität, die in den Systemen drin steckt, ist natürlich echt die Frage, was ist wirtschaftlich sinnvoll? Und gerade wenn, wenn wir sind alle, bis auf Johannes halt so in der Kundenberatung, was rätst du jetzt jemandem und nicht nur unter dem Aspekt so, hey, das können wir alles machen, sondern was solltest du eigentlich tun? Und das finde ich nur einen sehr schwierigen Punkt gerade, weil ich glaube, alles, was da vor allem auf LinkedIn Tag für Tag abgefeiert wird, geht erstmal so in die Maximalmöglichkeiten oder in das Verständnis dahinter. Aber das, was wir daraus machen, das ist, glaube ich, noch ziemlich unklar.
Bei mir verschwimmt es immer so ein bisschen in den Formaten. Ich glaube, aber in dieser Runde haben wir das letzte Mal diskutiert darüber. Da habe ich so ein bisschen mal meine Sichtweise zu dem Thema gegeben oder war es sogar schon vorletztes Mal, wie wir tatsächlich gerade mit SEO-Budgets umgehen. Natürlich, als Startup haben wir auch sehr restriktierte Budgets. Aber für uns ist der Lead-Kanal Nummer eins nicht mehr SEO. Also es war jahrelang SEO. Und wir merken halt als informationsbasierte Plattform, dass wir halt da stark an Traffic verlieren. Aber auch wirklich nur in dem Bereich. Heißt aber für uns auch, wir müssen tatsächlich umdenken. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Gut, dass du es ansprichst. Johannes?
Ja, überraschenderweise auch was mit AI. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, so in den letzten 4-6 Wochen, je mehr ich mich mit dem Google AI-Mode beschäftige, desto stärker sehe ich eigentlich, was Google da für riesengroße Vorteile gegenüber einem ChatGPT hat. So, ich glaube, das wird jetzt gerade sehr, sehr deutlich. Also wir hatten ja eigentlich so die erste Hälfte des Jahres, würde ich sagen, ging alles am Ende irgendwie um OpenAI, um ChatGPT, was man da alles Tolles mitmachen kann, Gedichte schreiben, E-Mails schreiben, irgendwie Rechtschreibfehler rausmachen, übersetzen und sonst was. Und ich glaube, Google hat jetzt, zeigt gerade mit Gemini 3, was sie jetzt natürlich vor ein paar Tagen vorgestellt haben, was ja nochmal ein Riesensprung nach vorne ist und einfach mit dem Zugriff auf die ganzen Backends, die sie haben, dass sie die AI-Search, dass sie da doch eine sehr, sehr andere Qualität liefern können als das, was ein ChatGPT macht. Und ich glaube, das ist mir so in den letzten 4-6 Wochen, glaube ich, nochmal sehr deutlich geworden.
Ja, sehr cool. Johann, deine Meinung zu den letzten Wochen?
Ja, ich wollte eigentlich was ohne AI sagen. Wieso deswegen habe ich damit ein Nebensatz nur zu Johannes. Ich glaube, ein Punkt, an dem man das total deutlich sieht, ist halt diese Spam-Filter-Geschichten und wie stark Google jetzt auch, also ich habe das immer mehr auch in meiner alltäglichen Nutzung von Google, dass Google mir irgendwelche Captchas entgegenwirft und so und mich fragt, ob ich denn wirklich kein Bot bin. Das nimmt massiv zu. Und das hat schon auch durchaus seine Gründe, warum Google da irgendwie versucht, sich vielleicht vor dem Abfluss der eigenen Daten in Richtung ChatGPT auch zu schützen. So, ich glaube, da ist eine ganze Menge Musik drin, weil Googles Ergebnisse einfach viel besser sind. Womit ich mich tatsächlich in den letzten 4 Wochen aber viel mehr beschäftigt habe, sind zwei Klassiker. Interne Verlinkung zum einen. Und zum anderen Google Discover, Volatilitäten in alle Richtungen. Da ist gerade richtig viel Musik drin. Und wenn man irgendwie mit Publishern zu tun hat, da gibt es durchaus gerade viel Bewegung. Also es gibt einige große Portale, die sehr viel, sehr hartes Republishing betrieben haben. Also Republishing im Sinne von, wir drehen einmal die URL und passen das Datum an und dann schieben wir das Zeug wieder zurück an Google und dann fliegt das wieder und wieder und wieder und teilweise machen wir 100 Iterationen des gleichen Inhalts und schieben den halt immer wieder in Discover rein. Das scheint zumindest bei einigen Portalen nicht mal ganz so gut zu funktionieren und da wird doch recht viel mit Publishern machen. Hat mich das in den letzten 4 Wochen noch viel mehr beschäftigt zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert, als irgendwie zu sehr in dieses AI-Thema reinzugehen. Und interne Verlinkung finde ich weiterhin unfassbar spannend. Ne? Also wenn man sich anguckt, wir hatten jetzt gerade, wo alle drüber gelacht haben, das war jetzt diese Disney-Plus-Geschichte, wo der Disney-Plus-Link, Sitelink gehackt war auf den Account durch, also gehackt. Spammer haben halt einfach Black Hat-Links draufgeballert. Und das hat aber eigentlich nochmal ganz gut gezeigt, wie viel Wert immer noch auf so Dingen wie Linkmenge auch bei internen Links, Ankertexten und solchen Themen liegt und man ein intelligentes Konstrukt für sinnvolle Ankertextmengen, Ankertextvarianten und so weiter in einem skalierten Online-Shop umzusetzen. Da ist immer noch super viel Musik drin, um Ranking zu verbessern und vor allem das Ausgangsranking zu verbessern. Das heißt, wie komme ich irgendwie in die Top 50 Ergebnisse, bevor es ins Re-Ranking geht, was dann wieder total hilfreich ist, auch für den ganzen AI-Kram, egal jetzt, ob jetzt ChatGPT oder Gemini oder AI-Mode oder AI-Overview, überall da hilft das. Und ich glaube, wir werden gar nicht so lange brauchen, bis wir merken, okay, diese ganzen Basics, die wir jetzt ein bisschen vernachlässigt haben in den letzten halben Jahr oder Jahr, bis die wiederkommen. Ich glaube, das dauert gar nicht mehr so wahnsinnig lange. Und wir haben im letzten Jahr, hieß es die ganze Zeit, Google ist tot und wird abgehängt von ChatGPT und so weiter. Da haben wir auch gelernt, das war irgendwie offensichtlich eine massive Fehleinschätzung. Wir hatten die Einschätzung, dass niemand mehr suchen wird, auch irgendwie noch nicht ganz eingetreten. Wir hatten die Befürchtung, dass ein Drittel aller Menschen arbeitslos wird. Auch das ist noch nicht ganz eingetreten. Und ich glaube, wir werden auch noch mal so ein bisschen feststellen, dass eine hundertprozentige Orientierung auf Geo und ein Vernachlässigen der SEO-Basics vielleicht auch noch nicht ganz die beste Idee ist. Und da im nächsten halben Jahr auch wieder schlauer werden. Und da freue ich mich drauf.
Du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen. Auf zwei würde ich gerne mal kurz ein bisschen eingehen. Ich habe gestern nach 3 Jahren das erste Mal wieder ein Seminar bei uns halten müssen. Kurzfristig ist jemand in unserem SEO-Fortschrittenen Seminar ausgefallen. Ein Referenten habe ich das Thema Linkbuilding übernommen. So, da habe ich mich natürlich darauf vorbereiten müssen. So einen Tag vorher habe ich gedacht, ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, also erstmal, was ist denn da alles passiert in den letzten 3 Jahren? Und dann ist mir aufgefallen, dass da gar nicht viel passiert ist. Also das ganze Thema Linkbuilding ist, ich würde sogar sagen, wenn ich den ganzen Studien, den ich da so und Berichten, die ich mir da recherchiert habe, sogar eher wieder ein bisschen wichtiger geworden und vielleicht sogar wieder ein bisschen einfacher tatsächlich, weil No-Follow, Do-Follow und so weiter ist ein anderes Thema, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, aber das fand ich relativ spannend und in der Diskussion mit den Teilnehmern, wir waren einen Ticken zu früh fertig, kamen die Basics ins Spiel. Also ja, die haben vom Stefan Zisch und vom Nico Sakott die 2 Tage vorher ihre Themen gehört. Und dann kam so ein bisschen das Thema interne Verlinkungen auf, weil man kann ja manche Dinge über externe Verlinkungen, Linkjuice weiter und so weiter, müssen wir jetzt nicht hier ein Seminar draus machen, aber mir ist aufgefallen, wie wenig im fortgeschrittenen Seminar auf diese Basics geachtet wird. Und wir predigen ja eigentlich hier so gefühlt jeden zweiten Monat, dass es sich nichts verändert an den Basics. Im Gegenteil, wir müssen in den Basics genauso weiterarbeiten, damit wir in AI Overviews weiterhin gesehen werden. Gut, ihr nickt, ich wollte nichts Falsches sagen. Also ich bin nicht mehr so tief operativ drin, aber ich glaube, ich habe gestern viel Richtiges wiedergegeben, indem ich das wiedergegeben habe, was ihr so die letzten Monate hier gepredigt habt. Das war Punkt 1. Und dann habe ich eine Frage und da oute ich mich jetzt brutal als Laie. Selbst zu meiner SEO-Zeit hatte ich nie was mit Discover und News zu tun. Und das, was du gesagt hast, war so ungefähr das einzige Wissen, was ich habe, dass man in News, nicht mal Discover, einfach den, dass die großen Portale einen Artikel einfach 150 Mal in unterschiedlicher Version reinpushen. Jetzt hast du gesagt, in Discover funktioniert das nicht mehr so. Wie sieht es mit News aus? Hast du da Erfahrung? Hat sich da auch viel verändert jetzt?
Die größte Veränderung im Newsmarkt der letzten 5 Jahre ist, dass Google News keine Rolle spielt als Traffic-Kanal und auch organische Suche keine Rolle spielt als Traffic-Kanal, sondern nur als Initialzündung für Discover-Traffic. Also die meisten Publisher haben irgendwas zwischen 60% und 80% Discover-Traffic inzwischen, wenn man sich den Google-Traffic anguckt, teilweise vom Gesamt-Traffic. Ja. Und das heißt natürlich am Ende, und das ist ein total volatiler Kanal, und wenn da irgendwie was wegbricht, das ist dann schon teilweise echt existenzgefährdend, weil dann teilweise du auf einmal nur noch von einem Tag auf den anderen 1/3 deines Traffics hast. Kann man auch sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht so clever, den Traffic so hochzudrehen und sich dann darauf zu verlassen, dass der irgendwie da bleibt und darauf ein Geschäftsmodell zu bauen. Ja, aber wenn es halt erstmal 2 Jahre lang funktioniert hat, dann ist man da auch nicht mehr so kritisch. Genau, aber für Google News ist da ohnehin schon ein bisschen kiebiger geworden in der Vergangenheit und ein bisschen zurückhaltender geworden. Und das heißt auch nicht, dass es bei Discover gar nicht mehr funktioniert, aber es funktioniert bei weniger Portalen als früher.
Okay. Danke für den Exkurs. Vielleicht haben wir ja hier Publisher bei den Zuhörern. Das sind Fragen, die noch nie bei uns hier aufgeschlagen sind in der Runde. Sicherlich auch nicht jedermanns Thema, auch von den Experten nicht mal jedermanns Thema. Aber wenn ihr da Lust zu habt, ihr hört raus, mindestens einen Experten haben wir dabei, der sich da auskennt. Ich habe eine User-Frage mitgebracht, ich habe mehrere User-Fragen mitgebracht und es kam auch gerade schon eine rein. Die würde ich als übernächstes dann auch reinnehmen. Also für diejenigen, die jetzt hier sind, ich werde es immer ein bisschen abwechseln. Fragen, die jetzt hier neu reinkommen, aber auch Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden, dass wir die Stunde gut vollkriegen. Ich denke, das wird kein Problem. Also wenn ihr noch irgendwas habt, vielleicht auch eine Folgefrage zu dem, was ihr hier gehört habt, könnt ihr jederzeit aktiv werden. Die Frage, die ich jetzt mitgebracht habe, Johannes, möchte ich gerne dir zuerst stellen. Ich lese es mal so vor, wie es hier reingeschrieben wurde. Steht ein neues Google-Update im November an? Man liest öfter, dass es viel Bewegung in den SERPs gibt in den letzten Tagen und es ein Zeichen auf ein neues Core-Update sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wo die User das hernehmen, dass das gleich ein Update ist. Auch du wirst es wahrscheinlich nicht von Google gehört haben, aber du hast ja die, sag ich mal, viel Erfahrung, wenn man bestimmte Datenveränderungen sieht, was passiert dann vielleicht so über die letzten Jahre gesehen? Kannst du das irgendwie nachvollziehen, diese Frage, oder hast du vielleicht schon irgendetwas, was du uns da sagen kannst?
Ja, gerne. Also eigentlich ist Google ja mittlerweile sehr konsequent darin, die Updates anzukündigen. Und dann sehen wir halt erst so, weiß nicht, 3, 4, 5 Tage später auch Veränderungen. Das heißt, solange Google nichts angekündigt hat, gibt es kein Update. Auf jeden Fall kein relevantes Update. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Wir sehen aber schon oft quasi Mitte bis Ende November nochmal ein Core-Update, was Google quasi so vor der Weihnachtszeit einschiebt. Das hat schon so ein bisschen Tradition. War quasi früher immer der Schrecken aller Shop-Betreiber, weil quasi in der heißen Zeit, wo es darum ging, möglichst das Geld des Jahres zu verdienen, auf einmal alles anders war. So, und ich glaube, wenn ich so ein bisschen auf das Datum gucke, dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das in den nächsten 1, 2 Wochen was kommt. Es gibt aber von Google aktuell noch keine Andeutung oder keine Hinweise oder keine Bestätigung und wir sehen auch keine quasi Verschiebungen in den Suchergebnislisten selber, die über den Standard hinausgehen.
Also nicht irgendwie irgendwelche Tendenzen, dass man irgendwas sagen könnte, was jetzt besonders beachtet wird von Google?
Leider nicht.
Pünktlich zum Black Friday knallt's richtig, hoffen wir, oder? Als Toolbetreiber müsstest du es wahrscheinlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr gerade in diesen Zeiten auch ein bisschen Zulauf habt, aber die...
Für uns sind Core-Updates jetzt kein großes Problem, sage ich mal so. Das stimmt. Ich habe aber schon das Gefühl, dass Google dieses Jahr quasi interne Ressourcen schon stark auf AI-Themen fokussiert und die Update-Frequenz in der klassischen Websuche stark zurückgefahren hat. Also vor 3 Jahren oder so war es ja noch so, dass wir irgendwie gefühlt alle 2 Monate ungefähr ein größeres Core-Update hatten, wo sich auch relativ viel getan hat. Das war dieses Jahr nicht so. Also dieses Jahr ist deutlich reduzierter. Ich glaube, Google schaut schon, dass das, was sie gerade gut können und da, wo sie gerade Kapazitäten und Fähigkeiten haben, dass sie das halt in den AI-Mode, in die AI-Overviews stecken und nicht zwingend in klassische, organische Google-Updates.
Ja, ist spannend. Also ich sag mal, du bist ja jetzt derjenige, der vielleicht auch dann indirekt davon profitiert. Die anderen 3 haben sicherlich keinen Bock, dass ein Tag vor den Weihnachtsferien dann irgendein Update kommt und alle Kunden Sturm laufen. Aber also zumindest war es bei uns immer so. Mir war es immer relativ egal. Aber die Kunden haben dann trotzdem nachgefragt, vor allem wenn es nach unten ging aus irgendeinem Grund. Aber ja, Markus, was muss ich tun? Nächste Frage der User. Ich stelle nicht jede Frage jedem, aber ab und zu würde ich auch mehrere beantworten lassen. Das heißt, ihr könnt, ich habe ja gesagt, jetzt kommt erst die Frage aus dem Chat. Markus, seht ihr Nachteile im Sperren des OpenAI GPT-Bots, nicht den Chat-GPT-User, bei informationellen Ratgeber-Contents? Bei Prompts ohne Websuche wird ja weder die Brand genannt, noch eine Quelle zitiert.
Nachteile, die ich jetzt nicht so richtig finde. Also wir haben ein paar Kunden, die sperren eigentlich erstmal alles, was KI ist, weil sie es aus rein politischen oder unternehmenspolitischen Sachen machen. Das sind zum Glück extrem wenige und das sind auch eher so kleinere Publisher. Und ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, die zu sperren, außer dass sie natürlich das schon stellenweise ein sehr massives Overcrawling stattfindet. Und wir hatten da bei unseren Kunden jetzt keine Probleme mit, aber es gab ja so 1, 2 Fallstudien, wo Unternehmen wirklich richtig platt gemacht wurden von dem Crawling durch die ganzen KIs und dann kann man das sperren. Ansonsten rate ich den Kunden eigentlich, lass es sein, es beschränkt dich nur an irgendeinem Punkt und das nimmt dir eine Möglichkeit.
Vanessa, wie siehst du das?
Ich würde das genauso unterstreichen. Also ich würde es hier auch nicht raussperren. Wir hatten tatsächlich einen Fall, wo ein Unternehmen auf uns zugekommen ist, wo es eben Probleme gab, wo plötzlich die Seite massive Ausfälle auch hatten, uns die Logs geschickt wurden, so Leute, was ist da los? Kosten gingen nach oben, Seite ist mehrfach ausgefallen, ja, Crawling ist angezogen. War dann auch eine Überlegung, wie gesagt, auf gar keinen Fall ausschließen, lag aber daran, dass da tatsächlich ein technischer Fehler auf der Seite war, weil jedes Mal, wenn eine Seite aufgehoben war, wurde so viel Zeug nachgeladen wurde, was dann eben da ja alles in die Knie gezwungen hat, dadurch, dass eben das Crawling so massiv angezogen wurde. Das waren aber, sagen wir es mal so, Fehler, die behoben werden mussten und danach war dann auch wieder alles fein. Ansonsten würde ich auch in den seltensten Fällen auch nur annähernd sagen, schließt es aus. Ich kriege tatsächlich eher die andere Frage mit, wie werde ich denn bei ChatGPT gefunden, als wie kann ich die abblocken? Also ich würde sagen, das ist mehr der Alltag, mit dem wir uns gerade beschäftigen.
Markus hat gerade mich ein bisschen zum Lachen gebracht, hat hier im Organisationschat geschrieben, einfach Cloudflare nutzen. Ach nee, klappt ja auch nicht immer. Tatsächlich kommt dazu noch eine Frage, die ist eben eingestellt worden. Eigentlich möchte ich erst gerne noch Johanns Meinung dazu hören, zu der Frage eben. Also siehst du ein Problem beim Sperren? Und dann stelle ich die Cloudflare-Frage.
Wenn du Publisher bist und dein Kernprodukt der produzierte Content ist und du den verkaufen möchtest, dann kann das Sinn machen, das zu sperren. Schon alleine, um irgendwie deinen Autoren zu sagen, wir schützen dich und deine geistige Leistung hier und da irgendwie einen Wert hinterzulegen und ein bisschen Verhandlungsbasis aufzubauen. Weil so ganz ohne Content sind diese LLM-Modelle nicht weiterzuentwickeln. Wir lernen aber auch gerade, dass sie es eigentlich gar nicht so unbedingt brauchen. Also die haben alle einen Standard, dass sie sagen, ja okay, die nächste Version, die kommt auch mit dem Rohdatenmaterial vom letzten Mal aus. Da brauchen wir gar keinen neuen Trainingspunkt, sondern wir iterieren halt gemütlich darauf rum und irgendwann muss man mal wieder was aktualisieren. Aber so richtig angewiesen darauf sind sie nicht. Das heißt, die Frage des Sperrens ist eher die Kosten-Nutzen-Geschichte. Die Kosten sind eigentlich, wenn du deinen Server im Griff hast und ein vernünftiges Caching hast, minimal. Was bedeutet, dass du es eigentlich nur sperren solltest, wenn du einen klaren Verlustpunkt dadurch hast. Und den sehe ich bei den meisten Geschäftsmodellen nicht. Entweder ist dein Content total super, dann hast du die Möglichkeit, das, was du schreibst und die Art und Weise, wie du die Welt siehst, welche Produkte du empfiehlst und sowas, im Modellwissen ein Stück weiter zu hinterlegen und vielleicht dein Brand auch ein bisschen besser im Trainingskorpus drin zu haben. Oder dein Content ist komplett austauschbar, aber dann ist es auch egal. Deswegen sehe ich da keine klaren Argumente dafür, das zu sperren. Und dann würde ich sagen, sofern du nicht dein Kerngeschäftsmodell verkaufen von Content ist, dann sieht die Rechnung ein bisschen anders aus. Aber solange das nicht der Fall ist, sondern du ein anderes Geschäftsmodell hast, gibt es eigentlich keine Gründe für das Sperren. Und dann ist die sicherere Variante zu sagen, okay, dann lasse ich es offen. Weil ich dann eventuell einen Gewinn davon habe.
Das Thema Cloudflare, also in der heutigen KI-Zeit sind ja 4 Monate echt viel Zeit, gell? Aber ich muss es trotzdem jetzt posten. Am 4.7. hat Cloudflare selbst eine Neuerung damals bekannt gegeben, dass sie defaultmäßig die AI-Bots ausschließen. Ich habe das jetzt mal in den Chat reingestellt, das ist ein Link. Da gibt es auch einen ganz interessanten Podcast zu mit dem Pip Klöckner bei dem Doppelgänger-Podcast. Ich finde es sehr spannend, allein das Ding sich mal anzuhören, um zu sehen, wie so die Prozesse da draußen funktionieren und so weiter. Ich fand es wirklich sehr cool. Wenn ihr solltet seit 2 Tagen wissen, ob ihr Cloudflare nutzt oder nicht. Für die jetzt nicht wissen, was ich meine, die nutzen kein Cloudflare. Die wissen, was ich meine, die nutzen Cloudflare. Und dann solltet ihr mal überprüfen, falls das für euch eine wichtige Frage ist, ob ihr vielleicht gesperrt seid für die AI-Bots. Ich weiß nicht, ob der Status quo bei Cloudflare noch der ist, dass alle gesperrt sind oder ob das schon wieder gelockert wurde. Da bin ich nicht nah genug dran. Aber für die, die diese Frage als wichtig empfinden und weiterhin gut ranken wollen in den Chatbots dieser Welt, sollten das vielleicht mal kontrollieren, gerade wenn sie bei Cloudflare Flair sind. Wir waren nämlich gesperrt und haben das dann freigegeben. Ich habe zum Glück davon mitbekommen. Die Frage, die aber reinkam, war, und jetzt bleibe ich mal, werde ich vielleicht mal ein bisschen für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. Vorgestern hat Cloudflare massive Probleme gehabt. Unsere Seite war zum Beispiel fast 4 Stunden kaputt, also ging tagsüber gar nicht zur besten Zeit. Andere, ChatGPT war, glaube ich, auch mal eine Zeit lang down, nicht ganz so lang wie wir. Sind da wahrscheinlich Prio A-Kunde, ich habe keine Ahnung, wie auch immer, wir dann halt nur Prio Z. Lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Markus, weil du mir das jetzt im Chat gestellt hast, die Frage an dich. Ich muss sie aufrufen, eine Sekunde, damit ich sie nicht falsch vorlese. Hat das Cloudflare-Problem vor 2 Tagen einen Einfluss auf meine SEO-Rankings, weil ich so lange nicht erreichbar war?
Also hat sich interessanterweise auch John Müller gleich, ich glaube, am gleichen Tag oder spätestens am nächsten nochmal zu geäußert. Nein, hat es nicht, weil der Googlebot halt erkennt, da ist gerade nichts zu holen auf dem Server, sei es, dass es ein 503 ausliefert oder DNS Connect geht nicht oder irgendwas. Also wenn der Googlebot merkt, da geht gerade gar nichts, dann nehmen sie dich quasi in ein paar Stunden, später ein paar Tage raus. Und solange das nicht jetzt, ich sag mal, 4, 5, 6, 7, 8 Tage dauert, ist das auch alles okay. Passiert ja auch schon mal, dass manche Kunden einen Go-Live haben von einer neuen Website und dann so 2 Stunden so einen Wartungsmodus davor gehängt haben. Zum Beispiel passiert ja alles mal. Und das schadet den Rankings ja auch nicht. Also da ist Google unempfindlich genug, um das gut abzuhandeln. Hier vielleicht nochmal immer unterscheiden, Crawling und Ranking hängt nicht immer unbedingt miteinander zusammen. Also nur weil gerade kein neues Zeug herangeschafft werden kann, kann das alte Zeugs natürlich trotzdem gut ranken.
Wie sieht das aus mit Geschwindigkeit? Also wenn ich jetzt mal für 4 Tage echte Serverprobleme habe und vielleicht mal langsam bin, hast du da schon Erfahrung mit gesammelt?
Also erstmal ist es ja, Google nutzt ja für seine Entscheidung, ob deine Website langsam ist oder nicht, erstmal Nutzerdaten. Also die Frage ist, was kommt bei denen an? Also nur weil du synthetische Daten erhebst und da hast du dich jetzt um 0,2 Sekunden verschlechtert, heißt es ja nicht, dass es so direkt auch bei Google durchschlägt. Und selbst wenn, die Auswirkungen aufs Ranking sind gering und selbst wenn, wäre es ja so, dass in dem Augenblick, wo du dann wieder schnell bist, die Entscheidung ja auch sofort zurückgenommen wird oder sobald die neuen schnellen Daten vorliegen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand das aus den Rankings isolieren könnte, ob ich jetzt wegen Page Speed jetzt gerade 1% herabgestuft wurde oder nicht. Dafür fluktuiert es sowieso viel zu sehr.
Ich habe wirklich, ist Jahre her, stimmt 5 Jahre, haben wir mal Hotjar installiert bei uns und ein bisschen was ausprobiert und haben das dann vergessen, wieder runterzunehmen, so 2, 3 Wochen. Und unsere Rankings sind Woche für Woche runtergegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, sag mal, habe ich mir die Zahlen angeguckt, auch die PageSpeed-Zahlen und sowas. Und dann war wirklich irgendwie rauszulesen aus irgendeinem der Tools, dass Hotjar massiv damals auf unsere Performance gedrückt hat. Und ich sehe gerade ein bisschen, seht ihr das? Ich habe hier gerade einen sehr guten Sonneneinschlag. Das ist wieder super für die YouTube-Aufnahmen. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben wirklich viele Rankings damals verloren. Bestimmt 10-15% Sichtbarkeit verloren. Und ich dachte schon, ey, was ist hier wieder los? Dann haben wir Hotjar runtergenommen. 2 Tage später war alles wieder da. Es muss ein saublöder Zufall gewesen sein. Und meiner Meinung nach war das nur ein Performance-Thema, weil du sagst, wegen Isolieren. Ich kann es natürlich nicht im Nachgang 100% beweisen, dass es daran lag, aber de facto, wir haben es runtergenommen und 2 Tage später kamen alle Rankings zurück. Keine Ahnung, es gab keine Updates, kam gar nichts. Deswegen die Frage, ob sowas vielleicht auch immer noch sein könnte. Ich beschäftige mich dafür tatsächlich operativ gerade zu wenig damit, aber deswegen die Frage, wie ist deine Einschätzung dazu?
Kann alles sein und ich habe es gerade auch in den Chat geschrieben. Gerade JavaScript-Einbindungen können natürlich die Ladegeschwindigkeit reduzieren. Da immer der Tipp, wenn du sie asynchron einbinden kannst, zählt es nicht auf die Ladezeit, sondern wird quasi erst nach dem Page-Load durchgeführt. Und wenn das in diesem Fall möglich gewesen wäre, hätte es das Problem halt auch beseitigt.
Johannes!
Ich wollte einmal kurz die Aussage von Markus auch bestätigen. Ich hatte eben von dem einen Problem auch berichtet, von der einen Website. So inwieweit hat das Einfluss jetzt auch massives Crawling, die Serverkapazitäten haben nicht ausgereicht. Das ging auch alles in die Knie bei der einen Seite. Und wir haben dann den Fehler irgendwann aufgedeckt, aber das war, to be fair, auch nicht innerhalb von 5 Stunden dann gefixt, sondern das war auch dann nochmal eine gute Woche oder so auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war immer noch recht schnell dann umgesetzt für die Größe der Seite. Und wir konnten da auch nichts erkennen, dass sich die Rankings verschlechtert haben. Es hat tatsächlich, und also wir sind in Serverfehler als Nutzer reingelaufen mit sämtlichen Crawling-Tools. Also wir haben durchaus schlechte Performance-Werte erlebt. Es hat richtig lang gedauert, bis wir da was in der Search Console A von gesehen haben. Und wie gesagt, das ist denen aufgefallen, dann sind die irgendwann auf uns zugekommen, bis es dann umgesetzt war. Es waren locker 1-2 Wochen mindestens. Da haben die nichts verloren. Aber klar, es kann natürlich immer auch nochmal Unterschiede geben, wenn man da vielleicht irgendwas anders eingebunden hat. Aber wenn es mal kurz zu Problemen gibt, jetzt in dem Fall, Probleme gibt es immer mal und da wird man nicht direkt von Google mit einem schlechteren Ranking bestraft oder sonst irgendwas.
Man sollte es aber auch nicht so lange auf die lange Bank schieben.
Auf gar keinen Fall. Was ich auf keinen Fall sagen will, ist, es ist kein Problem, wenn ihr einen Fehler habt, aber man muss auch nicht direkt in Panik geraten, sondern das kann durchaus mal vorkommen. Wichtig ist, dass man das Ganze dann fix und einmal umsetzt. Und jetzt auch, wenn man von dem Cloudflare-Thema betroffen war, dann wird es jetzt nicht irgendwie direkt Auswirkungen auf die Google-Rankings haben, höchstwahrscheinlich. Aber wie, ja, dein Beispiel zeigt, dass es ja auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal Auswirkungen haben kann.
Mhm. Gut, ist jetzt, wie gesagt, schon eine Zeit lang her, deswegen nicht ganz up to date. Johannes, nächste Frage habe ich für dich, weil du bist direkt betroffen. Diese Num 100-Geschichte, ich weiß nicht, wie sagt man dazu? Du weißt, was ich meine. Wie tracken jetzt die SEO-Tools die Ergebnisse, seit Google den Parameter abgestellt hat? Gibt es da neue Erkenntnisse? Wie gehen die einzelnen Tools vor? Die Frage ist, wie geht ihr vor? Und es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, du kannst einfach mal einen kompletten Abriss zu der Aktualität des Themas oder zum aktuellen Stand des Themas geben. Hat sich da nochmal was verändert seitens Google? Wie beeinflusst das die Branche?
Genau, vielleicht erstmal kurz zur Einordnung. Bis vor, ich weiß nicht, 2 Monaten ungefähr war es oder 1,5 Monaten war es möglich, mit einem Parameter bei Google direkt 100 organische Ergebnisse sich anzeigen zu lassen. Das ist dieser Num-100-Parameter. Das ging jetzt irgendwie 15 Jahre lang und das hat Google jetzt vor 1,5 Monaten ungefähr beendet und meinte, nee, das konnten wir noch nie so richtig, das war nie offiziell unterstützt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich glaube, es ist aus meiner Sicht schon relativ klar, dass Google ein Problem mit Anbietern wie OpenAI, also ChatGPT haben, die quasi keinen eigenen Webindex haben und für das Grounding, also für quasi Backend-Daten, Google-Daten nutzen. Gerade wenn halt ein Google und ein ChatGPT im starken Wettbewerb stehen, kann ich Google auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich würde jetzt auch ungern irgendeinen großen Wettbewerber sagen, hier sind meine Datenbankzugänge, bitte nutzt doch alles, was wir hier haben, dann müsst ihr es nicht selber machen. So, von daher, also ich kann Google quasi auf der Business-Seite vollkommen nachvollziehen, warum die es machen. Natürlich ist das quasi für so Outside-In-Tools, wie wir es betreiben, hat es die ganze Sache nicht gerade einfacher gemacht, weil man kann jetzt quasi nicht mehr 100 organische Ergebnisse mit einem Zugriff sich angucken, sondern muss halt wirklich, wenn man 100 Ergebnisse haben will, muss man quasi sich 10 Seiten angucken mit jeweils 10 Ergebnissen, muss sie dann am Ende zusammenpacken, muss hoffen, dass da keine Inkonsistenzen drin sind und hat dann wieder quasi 100 Ergebnisse. Das heißt, man hat auf einmal mindestens den zehnfachen Aufwand betrieben, weil ihr habt ja, ich weiß gar nicht, irgendwer hat es von euch eben schon mal gesagt, Google ist quasi an dem Thema immer noch sehr aktiv dran, ist quasi, was so Erkennung von unnatürlichem Nutzerverhalten angeht, gerade sehr aktiv, erkennt alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, als unnatürliches Nutzerverhalten, sagt einem dann, hier ist ein Capture, such mal bitte Busse, such mal bitte Fahrräder, mach mal irgendwas oder sagt einem direkt, von dir will ich keine Anfragen mehr haben, es gibt noch nicht mal einen Capture. Ich glaube, in das Thema sind wahrscheinlich alle, die quasi Google schon mal ein bisschen professioneller und intensiver nutzen, jetzt in den letzten Wochen reingeraten. Und das trifft für uns natürlich auch zu. Ich würde auch sagen, wir sind quasi Profi-Google-Nutzer im großen Maßstab. Und wir haben quasi das gleiche Problem, dass Google auch es ungern hat, dass wir uns viele Ergebnisseiten von Google angucken. Das ist jetzt aber natürlich für uns kein komplett neues Thema, ne? Also ich meine, wir machen das jetzt irgendwie seit 2008 und es gab immer schon mal Phasen, wo Google so ein bisschen empfindlicher war und wo Google das nicht so gerne hatte. Und dann gab es wieder Phasen, wo Google etwas entspannter war. Jetzt ist halt gerade eine Phase, wo Google ein bisschen empfindlicher ist. Das heißt, es ist für uns gerade ein bisschen schwieriger und Google ist immer noch quasi jede 1-2 Wochen sehr aktiv dabei, verschiedene Ansätze und verschiedene Methoden und verschiedene Vorgehen zu unterbinden, weil quasi auf der Gegenseite auch Firmen wie ein OpenAI oder wie ein ChatGPT oder keine Ahnung, wer alles noch quasi gerade Google für AI-Daten scrapt, da aktiv dran ist. So, das heißt, ist für uns so ein aktuell in den letzten Wochen so eine regelmäßige Aufgabe zu gucken, läuft das, läuft es nicht, wenn es nicht läuft, wie läuft es wieder? Und dann geht das Spielchen von vorne los. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch ein bisschen mitmachen müssen und irgendwann wird es dann wieder besser. Vielleicht baut ja ein ChatGPT irgendwann mal einen eigenen Webindex auf, wer weiß, dann sind wir das Thema auf einmal wieder los. Aber bis dahin wird es halt einfach so bleiben. Wir schauen, dass quasi alle sichtbarkeitsrelevanten Keywords, dass wir die auf jeden Fall weiter mit 100 Treffern erfassen, um quasi diese historische Vergleichbarkeit zu haben. Also um zu sagen, guck mal, wir haben jetzt diesen Index halt seit 2008 und liegt schon was dran, das auch in der Vergleichbarkeit fortzuführen. So, und bei allen anderen Keywords, die wir erfassen, schauen wir halt, dass sie vielleicht nicht ganz so oft aktualisiert werden und dass wir sie vielleicht nicht in der exakten Tiefe aktualisieren wie vorher. Weil halt, wie gesagt, auf einmal ist es halt irgendwie der zehnfache Aufwand, 100 Treffer zu aktualisieren. Quasi der wirtschaftliche Nutzen nimmt ja ehrlicherweise ab Position 20, 30 relativ stark ab, weil da einfach keiner außer eventuell irgendwelche Crawler und Robots mal drauf gucken. Das macht halt in der Regel, also ja, SEOs machen es vielleicht noch, ne, wie wir alle wissen, aber ich glaube, so echte Menschen klicken sehr, sehr selten bis auf Platz 100 durch. Das heißt so, der wirkliche wirtschaftliche Nutzen ist halt auch relativ stark abnehmend nach der zweiten, dritten Seite. Und da gucken wir gerade, dass wir einen ganz guten, quasi sinnvollen Kompromiss finden, Preis-Leistung irgendwie im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, keiner hat irgendwie Interesse daran, dass die Preise entsprechend steigen, nur weil Google es jetzt schwieriger macht. Und da versuchen wir quasi, einen sinnvollen Kompromiss zu finden.
Johann, du wolltest noch was dazu sagen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob zu der Frage oder zu der davor. Du hast mir über den Chat geschrieben eben.
Ich bin nicht übergangen. Zu der davor, es war nur eine Kleinigkeit. Ich hatte Anfang des Jahres, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, gab es ein wildes Problem, dass in bestimmten CDN-Konfigurationen Seiten gar nicht gecrawlt wurden. Und ich habe tatsächlich auch zwei dieser Seiten in Betreuung gehabt, wo teilweise 4, 5, 6 Wochen nicht ein einziger Crawl stattgefunden hat, weder in den Logfiles noch in der Google Search Console sichtbar, dass irgendwas passiert ist. Und lustigerweise ist gar nichts mit den Rankings passiert. Also es ist wirklich gar keine negative Beeinflussung der Rankings da gewesen. Und zu Johannes noch als zwei Ergänzungen. Die eine, der wirtschaftliche Nutzen für die Top 100 Ergebnisse, den gibt es tatsächlich für die SEOs, wenn es darum geht, irgendwie Chancen, Keywords, ähnliche Geschichten zu erkennen und so. Aber dann brauche ich die auch nicht in einer stündlichen Aktualisierung, sondern die Analyse, die macht man halt dann irgendwie ja auch nicht jeden Tag. So, von daher ist da die Aktualität dann meistens auch nicht so ganz entscheidend. Und der andere Punkt ist, ich fand das tatsächlich sehr, sehr interessant und deswegen kann Johannes jetzt auch schlecht sagen, wie er es im Detail macht, weil Wettbewerber, die gesagt haben, was für einen Weg sie gefunden haben, um die Ergebnisse elegant abzurufen, das halt so doof waren, öffentlich auszuplaudern und Google dann gesagt hat, ach, vielen Dank für den Blogpost, diesen Weg machen wir jetzt 2 Tage später auch zu. Das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Indiz gewesen dafür, wie sehr Google gerade darauf achtet, diese Sachen so ein bisschen einzuhegen und einzudämmen. Das war tatsächlich in den letzten Wochen einer der größten Schmunzler irgendwie in dieser SEO-Branche, wie man, wenn man einen qualitativen Vorteil hat oder einen Vorteil insgesamt hat in seinem Geschäftsmodell und einen Weg gefunden hat, den dann irgendwie als Blogpost rauszuposaunen, das war auch schon reichlich dämlich. Also nicht nur, weil die Wettbewerber das dann nachbauen und völlig ohne Not. Das war schon sehr lustig.
Ich habe jetzt noch 3 Fragen mitgebracht und 2 wurden im Chat gestellt. Wir haben noch 20 Minuten Zeit und ich hätte jetzt gesagt, ich stelle jedem von euch jetzt immer eine Frage. Wenn noch jemand was dazu sagen will, schreibt er mich über den Chat an, damit er auch noch was sagen darf. Und ich würde anfangen, ich könnte jetzt auswürfeln, wem gebe ich welche Frage? Ich fange mal an mit, jetzt nicht Ladies First, Markus. Warum? Weil ich weiß, dass du dieses Thema zumindest früher auch sehr getrieben hast oder zumindest dich gut drin ausgekannt hast, weil ich mich immer öfters mal mit dir darüber unterhalten habe. Frei rausgefragt, wie wichtig ist Linkbuilding noch?
Also erstmal, wenn wir davon ausgehen, dass es noch normale Google-Rankings gibt, also außerhalb von AIO und so, dann ist es natürlich nach wie vor wichtig, wenn du einfach zu wenig Links innerhalb deines Konkurrenzumfeldes hast. Du kannst natürlich darauf immer warten, dass Links von selber kommen. In der nötigen Menge und Qualität passiert relativ selten. Und auch wenn wir hier über AIOs oder AI-Mode sprechen oder auch über ChatGPT, Auch dafür brauche ich ja in der Regel ein gutes Google-Ranking oder zumindest starke Signale. Und das ändert folgerichtig in der Notwendigkeit von Link-Building erstmal überhaupt nichts. Ich habe vielleicht insgesamt aber immer ein Problem mit diesem Begriff Link-Building, weil Link-Building ist für mich so, vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, Link-Building ist eigentlich immer gleich Link-Kauf. Leute, die zu irgendwelchen Brokern gehen oder irgendwelche Listen abarbeiten und ich brauche jetzt ein DA50 Link oder irgendwas, und das funktioniert ja auch teilweise, ist ja auch gut, halte ich aber absolut nicht für den Königsweg und gerade auch in Bezug auf KI. Also Link kaufen ist ja quasi immer, ich erzeuge ein Signal oder etwas, was dem Signal einer Marke ähnelt, ohne selber die Marke zu sein und auf diesem Wege die Links vielleicht zu erzielen. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, über Link Earning nachzudenken oder insgesamt Potenzial im Unternehmen erstmal abzurufen, um Links zu bekommen, ohne sie halt zu kaufen. Und das geht relativ oft. Natürlich, je größer das Unternehmen ist, desto eher geht das. Je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es oder je undifferenzierungsfähiger das Unternehmen ist. Deswegen umso schwieriger wird es eben auch. Deswegen und natürlich auch von der Branche abhängig. Es gibt halt so diese üblichen Branchen, wo halt keiner drauf verlinkt. Also das schönste Beispiel ist ja immer noch die oft zitierte Hämorrhoidensalbe. Niemand verlinkt auf eine Hämorrhoidensalbe mit dem Hinweis, dass er oder sie die jetzt gerade freudvoll benutzt hat und dass das ein echt tolles Produkt ist. Also wenn in manchen Branchen kannst du auch mit der schönsten Anstrengung kannst du auch keine sauberen Links aufbauen, wobei auch da hat zum Beispiel auch oft zitiert Pornhub mit seinen Pornhub Insights ja immerhin auch mal gezeigt, was man eigentlich für geile Publisher-Links bekommen kann, wenn man nur den richtigen Content anbietet.
Also ich bin bei dir, Linkkauf kann man auch unterschiedlich definieren. Du sagst jetzt Link-Earning, das Geld kann man anderweitig investieren, zum Beispiel in irgendwelche Aktionen. Statt in irgendeinen Link zu investieren, ich bin zum Beispiel ein riesen Event-Fan, wer hätte das gedacht? Und wenn man Events clever nutzt, kann man sehr viele Links bekommen und dann kann man das vielleicht auch finanziell unterstützen, selbst wenn es gegen die Google-Richtlinien geht. Aber das ist ein anderes Thema, wer da mehr zu wissen will. Ich habe da noch ein paar alte Webinare irgendwo bei uns, wo ich ein paar ganz coole Kampagnen habe. Aber ich finde per se das, was Markus sagt, zu 100, nicht nur 100%, 150% richtig. Denkt bitte nicht über den einfachen Weg nach. Je einfacher ein Link zu bekommen ist, desto mehr solltet ihr ihn hinterfragen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Aber ich glaube auch, dass Link-Building weiter sehr relevant ist. Nur die Art und Weise, wie man sie bekommt. Vanessa, zweite Frage an dich. Was muss ich tun, damit Chatbots meine Webseite nennen?
Okay, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Ich habe jetzt nicht den Heiligen Gral für euch mit dabei. Also die eine Checkliste, die einem vielleicht auch in der einen oder anderen unseriösen Instagram-Ad angezeigt wird, dass mit dieser Checkliste man alles erreichen kann und dann musst du kein SEO mehr machen. Die gibt's meiner Meinung nach nicht. Wir haben heute viel über die Basics gesprochen. Ich finde auch, wir dürfen nicht irgendwie AI-Search und SEO, Geo alles getrennt betrachten, sondern wir müssen das Hand in Hand betrachten. Was man vielleicht, ich weiß nicht, wer auch gestern und heute auf LinkedIn schon ein bisschen unterwegs war, das könnte man vielleicht als kurzfristigen, in Anführungszeichen, heiligen Gral verwenden. Ich weiß nicht, wer den Post von Matthias gesehen hat, von Klaneo, mit weißer Schrift aus weißem Hintergrund und innerhalb von 24 Stunden wurde man da plötzlich von ChatGPT zitiert. Jeder, der das machen möchte, feel free, jedem, dem es danach auf die Füße fällt, selbst schuld. Ja, es gibt Maßnahmen, mit denen man vielleicht generell sehr schnell dort zitiert wird. Ich würde immer überlegen, wie sauber und nachhaltig das Ganze ist, gerade wenn man das jetzt vielleicht auch sieht. Ich finde es total cool, dass Sie das ausprobiert haben. Spannend, die Erkenntnis da an dieser Stelle. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie das Ihren Kunden raten werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jeder muss das für sich selbst wissen, ob er es ausprobiert oder nicht oder ob er diesen kurzfristigen Erfolg mitnimmt oder nicht. Generell, wie gesagt, wir haben viel über die Basics gesprochen. Die letzte Frage, die du auch gestellt hast, ging dann auch noch in das Thema Backlinks und gerade auch was das Thema Backlinks oder Arbeit außerhalb der eigenen Website zu tun hat. Wir reden ganz viel über das Thema Markenaufbau. Ne? Ich muss als Marke relevant für ein Thema werden. Und wenn wir dann sagen, wir wollen nicht irgendwelche Backlinks kaufen, was ich auch niemals empfehlen würde, sondern zu sagen, okay, wie können wir unsere Marke stärker machen durch Brandarbeit, durch PR und so weiter. All das ist natürlich extrem relevant. Also alles, was an SEO Basics angeht, ich glaube, Johannes hatte das letztens auch nochmal bei LinkedIn gepostet, so Content strukturieren, nicht irgendwie die große Tapete. Würde ich aber auch sagen, das hätte man wahrscheinlich im SEO-Maßnahmen oder SEO-Content-Maßnahmen vor 2 Jahren auch nicht gemacht, weil der Text ist einfach nicht nutzerfreundlich, wenn ich nicht in Absätzen oder irgendwie das leserlich gestalte. All das sind natürlich Punkte, die man an der Stelle gut beachten sollte und dann wirklich zu hinterfragen, okay, was kann ich neben allem, wie gut ich mein Content strukturiere, eine technisch saubere Website und so weiter, was kann ich darüber hinaus auch außerhalb meiner Website machen? Ne? Wie fließt das alles zusammen? Ich habe mich in den letzten Wochen auch immer mehr mit dem Thema Überschnitte, Social und SEO beschäftigt. Ne? Also eben das Thema Discover, ne, dass jetzt auch Social-Beiträge bei Discover angezeigt werden. Wir sehen die Kurzvideo-Tab bei Google. Wir sehen, dass Insta und TikTok ranken kann. Wir sehen auch YouTube-Videos im AI-Mode, wenn man danach, also all das kann man eben sehen, dass das angezeigt wird. Und so einfach SEO außerhalb der Website denken und auch zu gucken, wie kann man darüber hinaus eben die Brand aufbauen und wie kann man sich da unterstützen? Was können wir von vielleicht, wenn wir zum Bereich Social Media sind, von viralen Trends für unsere Keyword-Recherche lernen? Was können wir als Keyword-Recherche beisteuern für das Social Media Team? Heißt nicht, wir sollen als SEOs plötzlich Social machen. Ich glaube, das ist gut, dass es dafür Experten gibt und wir sind eben die Experten im Bereich Search. Aber wie können wir diese Zusammenarbeit nochmal größer streuen? Weil ich glaube, das hat overall einen extrem hohen Mehrwert.
Johannes, möchtest du was ergänzen? Ich habe gerade deinen Link, den du auf LinkedIn, glaube ich, gepostet hattest, zu diesem Thema bei euch im Blog, habe ich hier mal an alle geschickt. Also für euch nicht jetzt lesen, aber vielleicht absafen und später lesen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ich glaube, es war soweit schon alles, also sehe ich ähnlich. Ich glaube, man muss halt, also aus meiner Sicht, glaube ich, muss man bei Chatbots so ein bisschen stark, am Anfang stark unterscheiden, ob das Ergebnis auf Basis einer Websuche passiert ist oder auf Basis des internen Wissens des Chatbots. Mhm. Wenn quasi der Chatbot sagt, okay, ich verstehe, der Suchende oder die Suchende will gerade irgendwas Aktuelles haben, ich mache jetzt mal eine Websuche und fasse dann quasi die Webergebnisse in meiner Antwort zusammen, dann sind wir eigentlich bei klassischem SEO, würde ich sagen. Dann geht es halt darum, in dieser Websuche möglichst gut zu ranken und dann halt eine verständliche Webseite zu haben. Das machen wir alle schon irgendwie seit ein paar Jahren. Ich glaube, wenn man quasi in dem Modus ist, dass das LLM oder der Chatbot aus dem Bestandswissen, also aus dem gelernten Wissen antwortet, dann ist, glaube ich, das, was man machen muss, viel näher an PR dran oder an Markenbildung. Und quasi man muss gucken, dass die eigene Marke oder die eigene Lösung oder das eigene, was auch immer man verkauft, quasi in den Korpus dieses LLMs reinkommt und dann auch möglichst als relevant gesehen wird. Ich glaube, da ist die Nähe zu dem, was wir jetzt aktuell die letzten Jahre als SEO gemacht haben, halt gar nicht mehr so groß. So, genau, wenn ich mir quasi einen AI-Mode angucke, dann sehen wir bei fast 100% aller Antworten eine Websuche davor. Das heißt, der Switch für uns SEOs von, wenn Google jetzt irgendwann sagt, wir gehen von den klassischen Suchergebnissen rüber zum AI-Mode, ist gar nicht so riesengroß, weil quasi nur die Darstellungsschicht sich ändert, aber die Art, wie Ergebnisse sortiert werden und gefunden werden, relativ ähnlich ist. Bei einem ChatGPT sieht es aus unserer Sicht halt sehr anders aus. Da sind wir, also ich habe mal bei unseren Zahlen auch nachgeguckt, da liegen wir gerade nur bei irgendwie 7 bis 8% der Antworten, die vorher eine Websuche machen. Das könnte auch ein bisschen mit diesem Scraping-Problem zusammenhängen, wo wir eben schon mal kurz drüber gesprochen haben, weil ChatGPT einfach keinen eigenen Webindex hat. Das heißt, das ist für sie relativ aufwendig und Google ist dagegen. Das heißt, dass quasi mehr als 90% der ChatGPT-Antworten aus dem internen ChatGPT-Wissen quasi beantwortet werden und gar nicht aus einer Websuche. So, und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, also welchen Pfad geht der Chatbot eigentlich am Anfang. Aber ansonsten stimme ich vollkommen überein.
Dann nächste Frage an Johann. Ups, jetzt habe ich sie hier gelöscht. Sekunde. Wie erreicht man maximale regionale Sichtbarkeit?
Ach Gott, ich finde das Total, es ist eine total spannende Frage, weil erstens das Messen dieser regionalen Sichtbarkeit schon nicht so ganz einfach ist. Zweitens, die Frage ist, was will ich denn mit Sichtbarkeit? Also ist klar, wir reden jetzt alle darüber, möglicherweise war 2024 das Jahr mit dem größten Traffic, den Webseiten jemals bekommen haben. Vielleicht wird es irgendwie dieses Jahr weniger Traffic insgesamt an alle Seiten da draußen geben. Aber ist jetzt diese Sichtbarkeit total relevant? Weiß ich jetzt noch nicht, ob Sichtbarkeit alleine irgendwie schon ein guter Punkt ist. Was so, wenn es um Local Ranking geht, gibt es ein paar ganz spannende Entwicklungen, finde ich. Wir sehen massiv Bewertungsspam, also durch alle Local-Kategorien hinweg. Das ist dieses Jahr noch viel übler als die Jahre vorher gewesen. Wir haben extrem Probleme damit, teilweise auch, dass Wettbewerber versuchen, das eigene Profil kaputt zu spielen, also nicht deren Profil, sondern das Profil des Wettbewerbs jeweils kaputt zu spielen, entweder durch gute oder durch schlechte Bewertungen. Beides funktioniert. Wir haben auch eine ganze Menge Rumgetrolle in den Ergebnissen, also wo irgendwie Pins verschoben werden von Usern, wo Namen geändert werden und zumindest versucht wird, da dran rumzutrollen. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass Website-Betreiber irgendwie simulieren, sie hätten rund um die Uhr offen und einen Laden, obwohl da gar keiner ist. Also das ist tatsächlich echt gruselig. Und gleichzeitig sehen wir trotz dieser ganzen Manipulationsversuche, dass ChatGPT echt einen Nachteil dadurch hat, dass sie überhaupt kein Wissen darüber haben, wie denn die reale Welt aussieht. Und auch Apple de facto nicht. Und es ist eigentlich keine Alternative zu Google My Business Einträgen gibt. Wenn es um lokale Sichtbarkeit geht, klar draufschreiben, was man anbietet, wo anbietet, dann gerne dafür sorgen, dass man diese klassischen Name, Adresse, Telefonnummer, diese Geschichten sauber haben, auch gucken, dass das in allen Profilen übereinstimmt. Und dann ist die große Frage, bin ich in der Lage, das entsprechend also wenn es nur um Region geht, ich bin Handwerker und ich möchte jetzt irgendwie in dieser Kleinstadt plus die umliegenden Dörfer gefunden werden, okay. Wenn ich ein Restaurant bin und die Leute suchen nach Restaurant in der Nähe und ich bin nun mal nicht in der Nähe, dann kann ich da nicht viel machen. Ich kann ja nicht meinen Standort faken, damit so aussieht, als ob ich in der Nähe wäre. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, die Fragestellung mit der Sichtbarkeit ist das, was mich am ehesten irgendwie umtreibt, nochmal zu überlegen, was ist denn genau die Zielstellung? Welche Leute sollen mich sehen? Wo sollen die mich sehen? Und Google ist nicht der beste Kanal, um tatsächlich komplett regionalisiertes User-Targeting zu machen. Also über die Suche geht das über die Ads geht das teilweise noch, aber über SEO hat man doch recht viel Streuverlust. Sei denn, es ist wirklich richtig lokale Suchen. So.
Folgefragen per LinkedIn an Johann.
Oder an jemanden, der sich mit Local auskennt.
Das hat sich schon ganz eloquent angehört. Letzte Frage für heute. Für alle weiteren, die ich jetzt nicht beantwortet habe aus dem Chat, das tut mir leid, es ist sehr viel reingekommen und das schaffen wir heute nicht. Aber sobald die Seite für das nächste Mal online ist, ihr könnt sie dort stellen und ich werde sie im Vorfeld, ich habe diesmal alle, es waren nicht so viele Fragen dieses Mal, die im Vorfeld eingereicht wurden. Das heißt, die Chance ist groß, dass wir sie mit aufnehmen. Die letzte Frage geht an Johannes, weil sie dich vielleicht auch indirekt ein bisschen betrifft oder zumindest interessiert. Und die kommt aus dem Publikum. Wie ordnet ihr oder in dem Fall du den Verkauf von SEMrush an Adobe ein?
Naja, also wie sagt
man das? Oder hättest du gerne die 1,9 Milliarden Euro gehabt?
Ja, so große Bankkonten haben wir hier in Deutschland gar nicht, dass das überhaupt passt. Ich glaube, wenn man sich quasi die Aktienkursentwicklung von Semrush anguckt, dann war das jetzt ja in den letzten ein, zwei Jahren keine Erfolgsgeschichte, kann man, glaube ich, so sagen. So, und in den letzten drei Quartalen haben sie, meine ich, auch jeweils veröffentlicht, dass sie Kunden verloren haben. Und wenn ich quasi Feedback so aus der Szene mitnehme, dann ist das, glaube ich, eher ein genereller Trend bei Ihnen, der sich eher fortsetzen dürfte. So, das heißt, ich glaube, es war eher, also für mich sieht es so ein bisschen aus, als ob Sie einfach einen schlauen Zeitpunkt gewählt haben, zu sagen, das Problem gehört jetzt irgendwem anders und das übergeben wir jetzt quasi an dieses große Adobe, wo quasi ein Semrush ein relativ kleiner Teil davon ist, obwohl natürlich 1,9 Milliarden Brüchen oder 1,8 Milliarden natürlich schon ein enormer Betrag ist und auch ein toller Erfolg dafür für alle Handelnden. Also von daher, ich glaube, ein super Timing, muss man sagen, und auch ein riesengroßer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch.
Das war das Wort zum Sonntag, Donnerstag. Wir sind das nächste Mal am 18.12. wieder für euch da. Wie gesagt, wahrscheinlich Anfang Dezember werden wir dann mit der Landingpage online gehen, plus minus. Ich habe heute mal intern gefragt. Wir haben aber momentan sehr, sehr viel mit dem Summit zu tun. Und da ist gerade eine entscheidende Phase gewesen wegen Ende vom Call for Paper. Einige von euch sind ja auch involviert. Mindestens drei der vier Anwesenden sehe ich auch bei uns auf der Bühne. Dementsprechend verzeiht uns bitte, dass ich es nicht pünktlich geschafft habe, euch heute schon die URL zu geben. Wir haben im Dezember zwei Formate mit Johannes oder Systrix zusammen. Das ist die Website-Klinik, die Vanessa halten wird. Und dann wieder den Talk am 18.12. Mit dabei sind alle außer Johannes. Dafür kommt Julia Weißbach dazu. Heißt fast die gleiche Runde. Und da viele SEOs ja heute hier zuhören sollten, wünsche ich euch ganz viel Spaß nächste Woche auf der SEOCom. Wahrscheinlich werden sich da einige von euch sehen und habe sonst eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt alle schon ein Summit-Ticket und in diesem Sinne bin ich raus.
Ciao.
Tschüss.